Willkommen zu Garantiert generiert. In dieser Folge geht es um einen Begriff, der gerade überall auftaucht.
Die Unschuldsvermutung. Viel wird darüber gesprochen, oft mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen.
Deshalb machen wir hier genau das, was KI-Podcasting besonders gut kann. Ein komplexes Thema sauber strukturieren und verständlich machen.
Wichtig dabei, es geht nicht um den konkreten Fall, der gerade diskutiert wird, sondern um den Begriff selbst und darum, was er juristisch bedeutet.
Weißt du, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und so einen richtig guten Krimi schauen.
Oh ja, der absolute Klassiker.
Genau. Dann dauert es meistens, keine 10 Minuten, bis wir auf den Bildschirm zeigen und rufen, der Gärtner war's, er schuldig.
Und man will es einfach sofort wissen, oder?
Absolut. Wir Menschen, wir lieben es einfach so, schnelle Schlüsse zu ziehen. Wir wollen Klarheit. So dieses Gut gegen Böse, schuldig oder unschuldig.
Mhm.
Diese psychologische Sehnsucht nach so einer sofortigen Gerechtigkeit, die ist einfach tief in uns verankert. Aber wenn man dann mal in die reale Welt hinaustritt, also in unser Rechtssystem.
Dann sieht das plötzlich ganz anders aus.
Richtig. Dann gibt es da diese massive, unsichtbare Mauer, die genau diesen menschlichen Instinkt irgendwie bremsen soll. Die Unschuldsvermutung. Und genau die schauen wir uns heute in unserem Deep Dive ganz genau an.
Und wir haben dafür auch ordentlich Material auf dem Tisch.
Genau, wir legen heute die harten Fakten auf den Tisch. Also wir haben Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dann Artikel 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.
Und wir haben auch diese wirklich detaillierten juristischen Analysen aus dem Legal Wiki der Kanzlei MTR Legal dabei.
Richtig. Die zentrale Frage für dich als Zuhörer ist heute doch, also wenn wir alle insgeheim so wahnsinnig gerne vorverurteilen, wie zwingt das Gesetz den Staat dazu, uns trotzdem erst einmal als komplett unschuldig zu behandeln?
Dieser Zwang, der beginnt eigentlich bei der absoluten Basis. Also bei einer juristischen Definition, die wirklich keinen Millimeter Spielraum lässt.
Okay, lass uns das direkt mal entpacken. Was bedeutet dieses Konzept eigentlich genau?
Also, wenn wir in Artikel 48 der EU-Grundrechtecharta schauen und parallel dazu in Artikel 6 der Menschenrechtskonvention, da steht ein Satz, der quasi das Fundament jedes rechtsstaatlichen Strafrechts bildet.
Und der lautet?
Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Und das ist ganz wichtig, das ist nicht als so eine nette philosophische Idee gemeint.
Sondern?
Sondern als eine harte, bindende Arbeitsanweisung an den Staat.
Lass uns genau bei dieser Arbeitsanweisung kurz bleiben. Also, bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld. Das bedeutet ja in der Praxis, dass es im Gerichtssaal eine extrem asymmetrische Verteilung der Aufgaben gibt, oder?
Exakt. Die gesamte Architektur des Strafrechts dreht sich um das Konzept der Beweislast.
Mhm, die Beweislast.
Im normalen Leben, also bei einem Streit unter Nachbarn oder so, da rufen wir schnell mal, beweis mir doch, dass ich das war. Oder beweis mir, dass ich lüge.
Ja klar, da wirft man sich den Ball so gegenseitig zu.
Genau, wie einen heißen Ball. Aber im Strafrecht hat der Staat diesen Ball. Und er darf ihn einfach nicht abgeben.
Das heißt, es ist niemals meine Aufgabe, meine Unschuld zu beweisen.
Richtig. Der Staat, also in Form der Staatsanwaltschaft, muss die Schuld lückenlos und wirklich zweifelsfrei nachweisen.
Stell dir mal vor, du sitzt plötzlich auf der Anklagebank. Die Beweislast liegt beim Staat. Das heißt ja, rein theoretisch könnte ich mich zurücklehnen, die Arme verschränken, die komplette Verhandlung über einfach schweigen und abwarten.
Ja, theoretisch schon.
Und wenn die Staatsanwaltschaft am Ende Lücken in ihrer Beweiskette hat, dann gehe ich als freier Mensch nach Hause, ohne auch nur ein einziges Wort zu meiner Verteidigung gesagt zu haben.
Genau das ist der Mechanismus. Und das fällt vielen Beobachtern wahnsinnig schwer zu ertragen.
Weil es sich irgendwie falsch anfühlt, oder?
Ja, wenn jemand schweigt, denken wir intuitiv, wer nichts zu verbergen hat, der redet doch.
Stimmt.
Aber juristisch ist das Schweigen ein Grundrecht. Die Unschuldsvermutung ist quasi dein Schutzschild gegen diesen übermächtigen Apparat des Staates. Der Staat hat die Polizei, die Forensik.
Die ganzen Experten und vor allem die finanziellen Mittel.
Exakt. Der einzelne Bürger hat all das nicht. Um diese extreme Ungleichheit der Waffen auszugleichen, bekommt der Staat die alleinige Pflicht aufgebürdet, dieses Puzzle komplett zusammenzusetzen.
Ich stelle mir das immer wie bei einem Fußballspiel vor. Du startest ja auch nicht mit Minuspunkten in die Partie, nur weil die gegnerische Mannschaft vor dem Anpfiff beim Schiri einen Foul reklamiert hat.
Das ist ein ziemlich gutes Bild, ja.
Der Spielstand auf der Anzeigetafel ist strikt 0:0. Der Schiedsrichter, also das Gericht, das darf ja nicht einfach auf Verdacht pfeifen und sagen, naja, das sah schon irgendwie nach Foul aus.
Nein, er muss es zweifelsfrei auf dem Videobeweis sehen.
Genau.
Und das Problem in der gesellschaftlichen Realität ist halt, das Publikum im Stadion steht oft gedanklich schon bei 0:5.
Wer genau muss sich denn an diesen strikten 0:0 Spielstand halten? Also bindet das nur den Richter?
Nein, überhaupt nicht. Die Unschuldsvermutung bindet jeden einzelnen Akteur des Staates. Ab der allerersten Sekunde.
Also die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Gutachter, die müssen alle so tun, als sei die Person unschuldig. Während sie gleichzeitig versuchen zu beweisen, dass sie schuldig ist.
Genau.
Das klingt nach einer echten Schizophrenie für so einen Ermittler.
Es ist definitiv ein professioneller Balanceakt. Laut dem Legal Wiki von MTA Legal gilt das übrigens nicht nur bei Mord und Totschlag.
Sondern?
Sondern durchgehend. Bis hin zu Ordnungswidrigkeiten oder in Disziplinarverfahren.
Krass, okay.
Das Faszinierende hierbei ist ja, wie weitreichend dieses Recht in Europa durch Richtlinien abgesichert ist. Die Europäische Union geht da viel weiter, als nur so nette Prinzipien aufzuschreiben.
Wie sieht das dann konkret aus? Also aus unseren Quellen jetzt.
Sie hat Mechanismen geschaffen, die den Staat zwingen, diese Unschuldsvermutung aktiv und mit eigenen finanziellen Mitteln zu verteidigen. Stell dir vor, du machst Urlaub in einem anderen EU-Land und wirst dort plötzlich verhaftet.
Okay, ich spreche die Sprache nicht, ich kenne die Gesetze nicht. Horrorvorstellung eigentlich.
Absolut. Und genau da greifen die EU-Richtlinien, die in unseren Quellen zitiert werden. Die zwingen den Staat in diesem Moment, dir einen Dolmetscher zu stellen. Und zwar auf Staatskosten.
Weil ich ja unmöglich als unschuldig gelten und mich verteidigen kann, wenn ich nicht mal verstehe, was der Polizist da von mir will?
Exakt. Und eine weitere Richtlinie sichert dir das Recht auf einen Anwalt. Selbst wenn du völlig mittellos bist, muss der Staat dir einen Verteidiger finanzieren.
Der Staat bezahlt also jemanden dafür, dass er gegen den Staat selbst kämpft.
Ja, um deine Unschuldsvermutung zu wahren.
Das ist eigentlich echt faszinierend. Aber, warte mal kurz, da muss ich jetzt mal massiv reingrätschen.
Gerne.
Wenn der Staat mich zwingend als unschuldig behandeln muss, bis ein Urteil fällt, wie erklärst du mir dann das Konzept der Untersuchungshaft?
Ah, das ist der klassische Konfliktpunkt.
Ja, wir sehen das doch ständig. Da wird jemand morgens um 6 Uhr von der Polizei aus dem Bett geholt und sitzt dann 6, 8 oder sogar 12 Monate in einer Gefängniszelle, bevor der Prozess überhaupt erst anfängt.
Mhm.
Der trägt Gefängniskleidung. Er verliert vielleicht seinen Job. Er ist eingesperrt. Wenn er juristisch noch komplett unschuldig ist, warum sitzt er denn in einer Zelle? Das fühlt sich doch an wie eine Strafe vor dem Urteil?
Das ist genau der Moment, in dem das juristische Konzept am heftigsten mit unserem gesunden Menschenverstand kollidiert. Es sieht aus wie eine Strafe. Es fühlt sich für den Betroffenen zu 100% wie eine Strafe an.
Aber,
und das ist juristisch extrem wichtig, es ist keine. Das Legal Wiki widmet diesem vermeintlichen Widerspruch richtig viel Raum. Die Untersuchungshaft dient niemals der Bestrafung.
Okay, was ist es dann?
Wenn ein Richter U-Haft anordnet, sagt er nicht, hey, ich glaube, du bist schuldig, deshalb sperre ich dich schon mal ein. Die U-Haft ist eine reine Maßnahme zur Sicherung des Verfahrens oder zur Gefahrenabwehr.
Hast du da ein konkretes Szenario für uns?
Klar. Nehmen wir an, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Manager wegen schweren Betrugs. Es gibt starke Indizien. Und plötzlich stellt die Polizei fest, dieser Manager hat gerade ein One-Way-Ticket in ein Land gekauft, das nicht ausliefert.
Okay, also klassische Fluchtgefahr.
Genau. Und er hat vielleicht schon begonnen, Festplatten in seinem Büro zu schreddern.
Verdunkelungsgefahr.
Exakt. Der Richter ordnet die U-Haft an, weil sonst der Rechtsstaat gar nicht mehr die Chance hätte, überhaupt ein Urteil zu fällen. Der Manager könnte fliehen oder alle Beweise vernichten.
Verstehe. Die Haft stellt also nur sicher, dass der Prozess überhaupt fair stattfinden kann.
Richtig. Die Unschuldsvermutung wird dadurch nicht aufgehoben. Der Manager gilt in seiner Zelle weiterhin als unschuldig, denn die endgültige Feststellung der Schuld fehlt ja weiterhin.
Okay, der Staat nimmt also eine extreme Ausnahme vor, um das System selbst zu schützen, aber er ist dabei extrem streng reguliert.
Sehr streng, ja.
Aber was passiert denn, wenn wir jetzt mal das Gerichtsgebäude verlassen und die Zeitung aufschlagen?
Oh ja.
Weil wenn ich morgens die Nachrichten-App öffne oder auf Social Media scrolle, dann sehe ich von dieser Unschuldsvermutung oft gar nichts mehr. Da wird jemand verhaftet und die Öffentlichkeit hat das Urteil gefühlt in 5 Minuten gefällt.
Das ist wahr.
Gilt die Unschuldsvermutung für die Medien und auf Twitter etwa nicht?
Wir betreten da eine völlig andere Arena. Die Unschuldsvermutung, wie sie im Gesetz steht, bindet primär den Staat.
Okay.
Für deine oder meine private Meinungsbildung am Küchentisch oder in so einem wütenden Social-Media-Post gilt sie in dieser strikten juristischen Form nicht direkt. Wir als Privatpersonen dürfen unsere Meinung haben.
Aber für Journalisten sieht das anders aus, oder?
Genau. Für die professionelle Medienberichterstattung gibt es sehr klare, abgeleitete Regeln. Das Stichwort im MTR Legal Wiki lautet hier Verdachtsberichterstattung.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Für mich ist das wie so ein Gehen auf dem Drahtseil. Ein falsches Wort und man stürzt ab. Wie sieht diese Verdachtsberichterstattung in der Praxis aus?
Journalisten haben ja eine fundamentale Aufgabe in unserer Demokratie. Sie müssen die Öffentlichkeit informieren, wenn etwas schiefläuft.
Klar, Pressefreiheit.
Genau. Wenn ein Bürgermeister unter Korruptionsverdacht steht, muss die Zeitung darüber schreiben dürfen. Aber sie müssen sprachlich absolut unmissverständlich klarstellen, dass es sich nur um einen Verdacht handelt.
Das heißt, ein einzelnes Wort, vielleicht nur ein fehlender Konjunktiv, entscheidet darüber, ob aus einem Verdächtigen im Kopf der Leser ein Täter wird.
Völlig richtig. Wenn die Zeitung schreibt, der Bürgermeister hat 1 Million Euro Steuergelder veruntreut, dann ist das eine unzulässige Vorverurteilung.
Weil es als Fakt dargestellt wird.
Exakt. Wenn sie aber schreibt, der Bürgermeister soll 1 Million Euro veruntreut haben oder gegen den Bürgermeister wird wegen des Verdachts der Veruntreuung ermittelt.
Dann ist es rechtmäßig.
Ja, der Konjunktiv ist hier nicht nur so ein grammatikalisches Detail. Er ist der juristische Rettungsschirm für den Journalisten und der Schutz für den Beschuldigten.
Aber das ist doch für Medien extrem schwierig, oder? Ich meine, so eine Schlagzeile wie Skandal, er hat das Geld geklaut, bringt doch viel mehr Klicks als so eine nüchterne Darstellung eines Anfangsverdachts.
Absolut. Und genau an diesem Punkt entstehen die größten gesellschaftlichen Spannungen.
Weil juristische Theorie und menschliche Psychologie da echt hart aufeinanderprallen.
Genau. Wir haben auf der einen Seite dieses tiefe Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Information und auf der anderen Seite die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten.
Da fällt mir ein, wir haben in unseren Quellen doch auch diese spezifische EU-Richtlinie zum Umweltstrafrecht. Warum taucht die eigentlich in diesem Kontext auf?
Weil sie dieses Spannungsfeld einfach perfekt illustriert. Stell dir vor, eine Chemiefabrik steht im Verdacht, hochgiftige Abwässer in den Fluss geleitet zu haben.
Okay, da ist die Bevölkerung logischerweise in Panik.
Und extrem wütend.
Natürlich. Die Medien wollen Namen und Gesichter sehen. Der öffentliche Druck ist immens.
Jeder will wissen, wer ist der CEO, der unser Trinkwasser vergiftet hat.
Genau das. Aber die Unschuldsvermutung gilt eben auch für diesen CEO. Die EU-Richtlinie zum Umweltstrafrecht zusammen mit der Grundrechtecharta zieht hier eine ganz klare Grenze.
Das heißt, der Staat darf den Namen nicht einfach rausgeben.
Nein. Selbst wenn das öffentliche Interesse noch so groß ist, darf der Staat die Daten nicht einfach an den Pranger stellen. Die Richtlinie sagt sogar, selbst nach einer rechtskräftigen Verurteilung ist das nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt.
Wahnsinn! Das Recht schützt die Identität also extrem stark. Das bringt mich zu einem Argument, das man in solchen Debatten ja ständig hört. Dieses toxische Sprichwort, wo Rauch ist, ist auch Feuer.
Oh ja, der absolute Erzfeind der Unschuldsvermutung.
Viele Leute sagen doch, naja, wenn die Polizei morgens mit 30 Leuten Razzia in der Villa macht, dann wird der schon irgendwas ausgefressen haben. Die Justiz irrt sich ja nicht einfach so.
Und genau das ist juristisch betrachtet eine völlig falsche Annahme. Dass ermittelt wird, dass eine Razzia stattfindet, bedeutet im System lediglich, dass ein sogenannter Anfangsverdacht besteht.
Und ein Anfangsverdacht zwingt den Staat nur mal nachzuschauen. Richtig.
Exakt. Die Polizei muss ermitteln. Sie muss nachsehen, ob es dort ein Feuer gibt. Niemand muss beweisen, dass es kein Feuer gibt.
Also die Tatsache, dass die Polizei sucht, ist noch überhaupt kein Beweis dafür, dass sie auch was findet.
Richtig. Der Staat muss das Feuer finden. Und wenn er nach Monaten feststellt, dass es nur Nebel war, dann war die Person die gesamte Zeit über unschuldig.
Das Problem ist nur, die Öffentlichkeit speichert das mental ab als da ist was dran.
Genau.
Lass uns genau über dieses da ist was dran sprechen. Was passiert denn in der sozialen Realität? Nehmen wir an, jemand saß 8 Monate in U-Haft. Sein Gesicht war in allen Zeitungen, auf Social Media, tausende Kommentare, die ihn als Monster abstempeln.
Mhm. Ein klassischer Fall von Vorverurteilung.
Und dann kommt der Prozess. Und das Gericht sagt Freispruch. die Beweise reichen nicht aus oder es war sogar eine Verwechslung. Ist in dem Moment, wo der Richter den Freispruch verkündet, alles wieder gut?
Leider nicht im geringsten. Das ist eine extrem bittere Realität, die das Legal Wiki auch ganz klar benennt. Das Recht spricht diesen Menschen frei. Die Akte wird geschlossen.
Die Person gilt juristisch als vollständig unschuldig.
Als wäre nie etwas passiert, juristisch gesehen. Aber die Gesellschaft funktioniert nicht wie ein Gerichtsbeschluss. Die Gesellschaft vergisst oft nicht.
Ja, das Internet vergisst sowieso nicht.
Eben. Die gesellschaftlichen Benachteiligungen und die Stigmatisierung bleiben. Nachbarn wechseln die Straßenseite. Geschäftspartner kündigen Verträge. Das Recht spricht jemanden frei, aber das gesellschaftliche Urteil ist längst vollstreckt.
Das ist eigentlich das Verrückte. Wir haben diesen extrem geschützten Raum des Gerichtssaals, wo der Staat alles beweisen muss. Aber sobald man in die öffentliche Debatte gerät, verpufft dieser Schutz fast komplett.
Eine echte Tragödie oft für die Betroffenen.
Okay, also was bedeutet das alles jetzt für dich als Zuhörer? Zeit, diese ganze Komplexität mal auf die wichtigsten Kernpunkte zu reduzieren.
Das ist eine gute Idee.
Fassen wir mal zusammen. Punkt 1. Die Beweislast liegt immer beim Staat. Du musst niemals beweisen, dass du unschuldig bist.
Richtig. Der Staat muss lückenlos beweisen, dass du schuldig bist.
Punkt 2. Staat versus Gesellschaft. Die Unschuldsvermutung ist primär ein Abwehrrecht gegen staatliche Willkür. Auf Social Media gilt sie in der Form nicht, was diese schnellen Vorverurteilungen so extrem gefährlich macht.
Und Punkt 3. Die Medien haben strenge Spielregeln. Die Verdachtsberichterstattung erlaubt es ihnen, uns zu informieren, zwingt sie aber gleichzeitig durch präzise Sprache wie den Konjunktiv eine Vorverurteilung zu vermeiden.
Und der vierte und letzte Punkt, rechtliche versus soziale Realität. Ein Freispruch stellt zwar die juristische Unschuld wieder her,
aber er kann den gesellschaftlichen Rufschaden, der oft schon durch den ersten Verdacht entstanden ist, fast nie wieder rückgängig machen.
Wenn wir das alles jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, wirft das eine wirklich wichtige Frage auf, finde ich.
Eine Frage, die sich aus unseren Quellen direkt ableiten lässt. Wenn unsere Justizsysteme Jahrhunderte gebraucht haben, um dieses Schutzschild der Unschuldsvermutung zu etablieren.
In der EU-Charta und der EMRK verankert, ja?
Und wir dieses Schutzschild im Zeitalter von Social Media aber in wenigen Sekunden durch einen viralen Hashtag komplett zerstören können.
Dann ist die Frage, erschaffen wir dann gerade eine parallele, digitale Justiz? Eine Justiz, in der ein echtes Gerichtsurteil für das Leben eines Menschen am Ende gar keine Rolle mehr spielt?
Weil das Internet das Urteil schon längst gefällt hat. Ein wirklich beunruhigender Gedanke.
Genau diesen Gedanken kannst du heute für dich mitnehmen und mal in Ruhe durchdenken. Besonders, wenn du das nächste Mal eine empörte Schlagzeile über eine Verhaftung liest.
Stell dir einfach die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade auf der Anzeigetafel?
Wahrscheinlich immer noch bei 0:0. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses unglaublich wichtige rechtliche und gesellschaftliche Konstrukt heute mit uns zu durchdringen. Beim nächsten Krimi am Sonntagabend siehst du das Ganze jetzt vielleicht mit ganz anderen Augen. Wir verabschieden uns für heute und sagen bis zur nächsten Analyse.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Versuch, einen viel verwendeten Begriff etwas klarer zu machen.
Die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Prinzip im Recht. Aber sie wird in öffentlichen Diskussionen oft anders verstanden, als sie tatsächlich gemeint ist.
Genau, solche komplizierten und komplexen Themen können durch KI-Podcasting oder KI-Audio durchdrungen und verständlich gemacht werden.
Wenn Sie mehr davon hören möchten, abonnieren Sie diesen Podcast.